Also verlogen ist die Begründung der Maßnahmen, die damit ja gerade angekündigt und gerechtfertigt werden. Also ist diesen offiziellen Ankündigungen, diesen offiziellen Berufungen auf Globalisierung schon die Auskunft über die wirkliche Sache zu entnehmen. Nämlich die Auskunft darüber, worin Staaten heutigen Tags die Lebensgrundlagen und Reichtumsquellen ihres Landes sehen, welche Herausforderungen sie bestehen wollen, welche Konkurrenz sie gewinnen wollen und welche Rolle sie dem Normalmenschen dabei zuweisen. Und darum soll es jetzt in dem zweiten Teil des Vortrags gehen. Also um die Sache, die ich überschreiben will. Die Sache ist die Konkurrenz der Nationen um die Aneignung und Erträge der globalen Reichtumsproduktion, der weltweiten Ausbeutung. Und die Leitthese dieses Teils heißt und lautet, was unter dem Titel die Herausforderungen der Globalisierung bewältigen stattfindet, ist der Einsatz der staatlichen Macht zur Sicherstellung des nationalen Vorteils aus der weltweiten Profitmacherei des Kapitals. Das will ich in 6 Thesen abhandeln, will eine Vorbemerkung noch dazu machen. Insofern, wenn ich betone, es geht um den Einsatz der staatlichen Macht zur Sicherstellung der Erträge, der Erträge aus der weltweiten Reichtumsproduktion, dann ist es die Gegenthese zu all den Globalisierungstheoretikern, die angesichts der modernen Kommunikationsmittel, Netze der internationalen Finanzmärkte und der Millisekunden, in denen riesige Geldsummen um den Erdball gebeamt werden, die Nationalstaaten zur Ohnmacht verurteilt sehen oder zumindest behaupten, hier findet ein gravierender Machtverlust statt. Und die dann daraufhin eben dieses neue Zeitalter der Weltwirtschaft ausrufen. Also ich will dagegen setzen, von wegen Machtverlust. Es ist der Gebrauch der Macht, der da stattfindet. Das Stichwort, vielleicht das noch als Vorbemerkung, das zu Machtverlust immer im Zusammenhang damit kommt, ist, heutigen Tags herrscht der Neoliberalismus. Also die Vorstellung, der Staat zieht sich immer mehr aus der Wirtschaft zurück, aus der Regulation der Ökonomie zurück. Und ein Manchester Turbo oder jetzt das neue Wort ist ja Raubtierkapitalismus hat Platz gegriffen. Und da sind sich alle einig, der Grund dafür, also alle Globalisierungstheoretiker und die das Wort im Munde führen, ob das solche Personen sind, die viel Furore gemacht haben, wie die Französin Forrester, die von der Diktatur des Profits oder ähnlichem redet, oder über Spiegelautoren, die von der Globalisierungsfalle und dem Machtverlust des Staates reden, bis hin zu Lafontaine oder jetzt Müntefering, die davon reden, der Staat wird immer ohnmächtiger gegenüber der Ökonomie. All die sind sich einig darin, der Grund für das heutige wäre, eine falsche Ideologie hätte Platz gegriffen. Nämlich die Ideologie von der Staat müsse sich zurückziehen, der Neoliberalismus. Anstatt die Ökonomie sozial zu regeln, lässt man dem Marktgeschehen freien Lauf. Also das, was zurzeit zu beobachten ist, soll nicht systemnotwendig sein. Das ist die Behauptung, die ich jetzt im Folgenden durchführen und beweisen will. Sondern es soll einer neoliberalen Verblendung von Politikern und Wirtschaftsführern geschuldet sein, was wir erleben. Der Treppenwitz dabei ist natürlich der Müntefering jetzt, der nachdem die rot-grüne Regierung ihre ganze Macht in Anschlag gebracht hat, um den Standort Deutschland für das Kapital attraktiv zu machen, Also das ist wieder die Abteilung, die ich vorhin gesagt habe. Man behauptet die Ohnmacht, um die Macht in Anschlag zu bringen. Also nachdem sie die ganze Zeit eben ihre Gesetzesbefugnis zur Anwendung gebracht haben, beklagt er den Machtverlust des Staates und den Sieg des Kapitals. Kapitalisten wären Vaterlandsverräter statt Patrioten mit der Logik, wo wir doch alles für den Profit des Kapitals getan haben und tun, das deutsche Arbeitsvolk billiger und attraktiver gemacht haben, sollen die endlich auch anerkennen, das anerkennen, statt immer an der Regierung herumzumeckern und für Deutschland zu investieren. Gut, das war jetzt nochmal eine Vorbemerkung zu, in der ganzen Debatte über die Globalisierung und den Neoliberalismus, der Platz gegriffen hat, wird von einem Machtverlust des Staates, wird ein Machtverlust des Staates behauptet. Dagegen gilt im Gegensatz zu der Überzeugung derjenigen, die in der Globalisierung den Neoliberalismus im Vormarsch sehen und die Ordnungsmacht des Staates auf dem Rückzug. Im Unterschied dazu sind die Praktiker, die Macher, Politiker und Unternehmer nicht von Zweifeln darüber geplagt, dass das Kapital für die Nation noch bedeutsam ist und nützlich ist. Also selbst die Klagen über die unpatriotischen Unternehmer sind ja Aufforderungen und Angebot, in Deutschland und von Deutschland aus das kapitalistische Geschäft zu betreiben. Die deutschen Politiker, die von den Chancen und Risiken der Globalisierung reden, machen sich denn auch und haben sich in den letzten Jahren schon dran gemacht, mit aller Rücksichtslosigkeit an die Reformen, die es braucht, um dem Land die Bereicherung in der internationalen Geschäftstätigkeit zu sichern und insofern das Kapital zu nationalisieren. Und wie das geht, das will ich jetzt in den folgenden 6 Thesen abhandeln. Also jetzt kommt es zur Sache. Der erste Punkt. Global ist die Wirtschaft schon lange. Auch wenn diejenigen, die jetzt das Zeitalter der Globalisierung ausrufen, so tun, als hätten sie erst jetzt den rauen Wind der Weltwirtschaft entdeckt. Also die Mobilität des Kapitals, das sich weltweit mit Kaufkraft und Rohstoffen eindeckt, das jeden Erdenwinkel nach rentabler Arbeit absucht, das ist schon etwas älter als das Internet und die drastisch sinkenden Kommunikationskosten. Die Tendenz, den Weltmarkt zu schaffen, ist unmittelbar im Begriff des Kapitals gegeben, hat schon Marx vor 150 Jahren analysiert. Und das stimmt ja auch. Für die Bewegung des Kapitals aus Geld mehr Geld zu machen, ist von vornherein das nationale Territorium zu klein. In dem Boden der eigenen Nation finden sich nicht die Rohstoffe oder nicht zu dem Preis, die nötig sind für eine profitliche Produktion. Auch die Kaufkraft, die sich in einer Nation findet, um die dann produzierten Waren abzunehmen, ist von vornherein beschränkt. Also ist für das Kapital von vornherein der nationale Markt zu klein und der Weltmarkt, den es schafft, sein ureigenstes Betätigungsfeld. Das Gleiche gilt für Investitionen und Arbeitskräfte. Und ebenfalls seit 150 Jahren betätigt sich der Staat als Geburtshelfer des Weltmarkts, indem er mit seiner Gewalt überhaupt erst die Beziehungen zwischen den Staaten herstellt und damit seinen Unternehmern die Märkte eröffnet, die ausländischen Geschäftsbeziehungen eröffnet. Er sichert die Geschäfte auf dem Weltmarkt ab, er erweitert sie beständig. Und das hat der alte Kapitalismuskritiker im Auge gehabt, wenn er gesagt hat, die Gewalt ist eine ökonomische Potenz. Seit dem Zweiten Weltkrieg ist die Internationalisierung des Geschäfts das ausdrückliche Programm der Weltwirtschaftsordnung und Leitfaden der europäischen Staatengemeinschaft. Gerade die G7-Staaten, also die großen imperialistischen Nationen, in denen über die Globalisierung geklagt wird, sind es ja, die die Globalisierung vorangetrieben und ausgenutzt haben. Und das soll ja auch nicht rückgängig gemacht werden. Im Gegenteil. Die Liberalisierung der Weltwirtschaft wird immerzu erweitert. Und dann kam zu Beginn der 90er Jahre der aus imperialistischer Sicht historische Glücksfall dazu, dass sich der reale Sozialismus selbst liquidierte und seitdem die Grundrechnungsarten des Kapitals auch in den sämtlichen Staaten des Ostblocks gelten. Und heute geht es darum, dass global die Reste der bisher national betreuten Sphären international tätigen Kapitalgesellschaften als Geschäftsfelder eröffnet und erschlossen werden. Also solche Sachen wie Versicherung und Bankenwesen, Telekom, Energie, Luftfahrt, Transportwesen. Was da vorangetrieben wird von den erfolgreichen G7-Staaten, ist ein Entmachtungsprogramm gegen den Staatenrest, die Befreiung von Geschäftssphären aus der Protektion dieser Staaten, um sie dem Zugriff des internationalen Kapitals zu öffnen. Fazit zu dem ersten Punkt. Wie gesagt, es geht immer etwas thesenhaft und wenn es dazu Nachfragen oder Einwände gibt, kann man die gleich machen oder dann am Ende von diesem Abschnitt, wenn ich die Sache abgehandelt habe. Einiges ist, um das auch noch zu erwähnen, auch nachzulesen. Also in der Zeitschrift kann ich nur empfehlen, Gegenstandpunkt ist ja vieles von dem, was ich hier sage, abgehandelt. Armut und Reichtum ist ein Artikel. Andererseits gibt es auch Auseinandersetzungen zur Globalisierungsideologie als auch zu den Globalisierungsgegnern. Okay, also Fazit an dem Punkt. Das Lokale in ihrem Hoheitsgebiet stattfindende Geldverdienen ist für demokratische Marktwirtschaften eine einzige Beschränkung. Die Nationen, die ihre Gesellschaften auf das Wachstum von Kapital festlegen und dieses mit allen Mitteln ihrer Herrschaft befördern, sind Fanatiker des kapitalistischen Internationalismus. Das ist mal die erste These gegen die anderen. Sie gebrauchen ihre Macht zur Herstellung, Erweiterung und Absicherung der Bedingungen des Weltmarkts. Die zweite These, der zweite Abschnitt, soll behandeln, was jetzt das Interesse der Staaten an dem Weltmarkt ist, den sie als Betätigungsfeld für die Internationale der Unternehmer eingerichtet haben. Staaten sind ja keine Unternehmer, die auf dem Weltmarkt kaufen und verkaufen, die investieren und arbeiten lassen. Also was ist das Interesse dieser Staaten? Und wenn ich jetzt von Staaten rede, man merkt das ja an der ganzen Betrachtung, habe ich erstmal immer im Auge Staaten wie die Bundesrepublik Deutschland, also die Macherstaaten auf dem Weltmarkt. Wenn Staaten ihre Unternehmen in alle Welt herausschicken, um auf dem Weltmarkt Geld zu verdienen, dann sollen sie das natürlich tun für ihre, also die Unternehmerbilanzen, aber auch für die Bilanz der Nation. Worin besteht die? Der Auftrag besteht darin, der Nation soll Geld verschafft werden durch den internationalen Handel. Und das hat eine qualitative und eine quantitative Seite. Der grenzüberschreitende Geschäftsverkehr, die Geschäfte auf dem Weltmarkt, haben zunächst mal die quantitative Seite, dass Exporterfolge einer Nation die Außenhandelsbilanzen dieser Nation verbessern. dass Zahlungseingänge aus dem Ausland kommen, dass der Nationalreichtum vergrößert wird. Das ist das, wir sind eine Exportnation, heißt, wir eignen uns den Reichtum an, er fließt nach Deutschland, Geld wird auf dem Weltmarkt verdient, das vergrößert den nationalen Reichtum. Es hat aber nicht nur die quantitative Seite, sondern auch die qualitative Seite, dass das Geld, was auf dem Weltmarkt verdient wird, dadurch, dass es massenhaft verdient wird, ein stabiles, ein weltweit brauchbares und ein nachgefragtes Geld ist. Davon hängt ja nicht zuletzt der Nationalreichtum ab, dass man über eine starke, eine weltweit geachtete, eine weltweit benutzte Währung verfügt. Und davon hängt nicht nur das Geschäft der von deutschem Boden aus tätigen Unternehmen ab, sondern auch die Verschuldungsfähigkeit des Staates. Denn wenn sein Geld weltweit gefragt, ein weltweit benutztes Geschäftsmittel ist, dann sind die Schuldtitel, mit denen sich der Staat seine Haushaltsmittel besorgt, weit über die Steuereinnahmen hinaus vergrößert. So gut wie Geld. Dann ist das Ideal, wenn er Schulden in die Welt setzt, ist das wirkliches Geld, also das Ideal dieses Dukatenesels, scheiß dann gleich Geld, für ihn Wirklichkeit. Also vom weltweiten Status seiner Währung hängt ab, was der Staat sich leisten kann, vom Verkehrswesen über die Forschung und Bildung bis hin zum Militär. Und was er damit eben auch seinen die Wirtschaft genannten Lieblingsbürgern zu leisten vermag. Nationalstaaten haben also ein ureigenes Interesse am Weltmarkt. Und das wollte ich jetzt bezeichnet wissen. Also nicht, um das auch mal zu sagen an dieser Stelle, weil es in Lehrbüchern immer anders behandelt wird, also in volkswirtschaftlichen Lehrbüchern oder eben. Nicht zur Beschaffung von Erdöl und Südfrüchten erlauben und fördern Staaten den Außenverkehr, sondern zur Vergrößerung ihrer ökonomischen Macht, die in der Qualität, der Stabilität und der Nachgefragtheit ihrer Währung liegt. Und das ist eine Klarstellung an dieser Stelle, die man gar nicht oft genug wiederholen kann, angesichts des volkswirtschaftlichen Geschwätzes von der internationalen Arbeitsteilung. Geschäfte weltweit sollen den Nationalkredit stärken und so bestätigt sich der Staat, um nochmal einen marxistischen Ausdruck zu verwenden, als ideeller Gesamtkapitalist und macht die Unterordnung des Gebrauchswerts unter den Tauschwert zu seiner Sache. Und das Prinzip gilt auch und erst recht dann, wenn sich Nationen wie die europäischen zusammenschließen und sich gemeinsam ein neues Geld schaffen. Wenn die Europäische Union mit ihrem Euro das Projekt eines alternativen Weltgelds zum Dollar verfolgt. Denn verfügt eine Nation über ein solches Geld, ein Weltgeld, dann besitzt sie das weltweite Zugriffsmittel auf alle Elemente des Reichtums und der Macht. Und schließt die anderen Staaten mit ihren Schwachwährungen eben davon aus. Die Sieger in dieser weltweiten Konkurrenz sind genau die Handvoll G7-Staaten mit ihren Dollar, Yen oder ganz aktuell Euro-Imperialismus. Fazit an dem zweiten Punkt soll sein: So werden Staatsführer, nachdem sie ihre heimischen Unternehmen, diesen vaterlandslosen Gesellen, die ganze Welt geöffnet haben und eröffnet haben, zu Geldpatrioten, die das Wachstum im Land und außerhalb darauf taxieren, was es zur Stabilität der Währung und den Bilanzen der Nation beiträgt. der internationalen Konkurrenz ausgesetzt, sind dann einheimische Kapitalisten ebenso wie geschäftstüchtige Investoren aus dem Ausland die bevorzugten Betreuungsobjekte der staatlichen Fürsorge. Das als Fazit der zweiten These. Der dritte Punkt bezeichnet das eigentlich den Zustand, an den heute gedacht wird, wenn immer von Globalisierung die Rede ist. Solange nämlich das Wachstum im Land und seine Außenhandelsbilanzen in Ordnung gehen, solange das Geld nachgefragt ist und in der Summe wächst, sind die Verantwortlichen von den Wohlstandsgewinnen aus der internationalen Arbeitsteilung überzeugt. Von den Risiken der Globalisierung reden sie, sobald die Rechnungen nicht mehr aufgehen und der nationale Ertrag aus dem Weltgeschäft zu wünschen übrig lässt. Das ist, meine ich, das ganze Geheimnis, das Schlagwort von der Globalisierung. Nämlich, dass die bislang erfolgsverwöhnten G7-Mächte, Deutschland auch, zu der Diagnose kommen, dass die Fortsetzung der bisherigen Erfolge auf dem Weltmarkt alles andere als garantiert ist, sondern dass ganz entschiedene nationale Anstrengungen nötig sind, um sich auch in Zukunft am Weltmarkt zu bereichern. Also ein Staat zum Beispiel wie Deutschland, der Veranstalter eines Wirtschaftswunders war, der ein selbst erklärtes Modell Deutschland für die Welt war, der sich an dem Weltmarkt in der Vergangenheit wunderbar bereichert hat, einen Aufstieg hingelegt hat, muss konstatieren, dass die Gleichung Globalisierung gleich Wachstum gleich vorrangiger Nutzen der eigenen Nation heute so einfach nicht mehr aufgeht. Diesen Missstand will ich noch mal etwas näher beschreiben. Da mögen Siemens, Daimler, Chrysler, Bayer und wie die deutschen Weltfirmen alle heißen, diese Global Players, weltweit gute Geschäfte machen. Aber es liegt ein nationaler Missstand dann vor, wenn diese Geschäfte dem Herkunftsland nicht zugutekommen. Dabei liegt das Problem nicht darin, dass diese Unternehmen weltweit ihre Geschäfte machen, also ihr Wachstum vor allem im Ausland erzielen. Schließlich bereichert ja auch das aus Ausländern herausgeholte Geld die daraus herausgeholten Profite die deutschen Stammhäuser und die deutschen Aktionäre und vergrößern die Schlagkraft der hier beheimateten Multis. Das soweit ist gut und gewollt. Aber eine nationale Problemlage liegt dann vor, wenn derartige Erfolge mit einer Lage in Deutschland einhergehen, in der das Wachstum nur schwach wächst, die Steuereinkünfte auch oder gar zu sinken drohen und die Staatsverschuldung, die staatliche Handlungsfreiheit empfindlich beschränkt. Dann schlagen sich offensichtlich die Geschäftserfolge auf dem Weltmarkt nicht genug als nationale Zuwächse nieder, dann fehlt es am allgemeinen Erwerbsleben. Und das verweist darauf, dass Geschäftserfolg und Staatserfolg eben nicht identisch sind. Dass die Kalkulationen, die Profitkalkulationen von Kapitalisten und der Haushalt des Staates nicht zusammenfallen. Für das Kapital ist die erfolgreiche Geldvermehrung immer dann abgeschlossen, wenn sie eben Profit gemacht haben, in welchem Erdteil auch immer, dann ist für sie die Sache erledigt, erfolgreich erledigt. Der Staat hat ein anderes, ein eigenes Kriterium, nämlich das, wie sich der Kapitalerfolg in seinem Haushalt niederschlägt. Der weltwirtschaftende Staat, um es mal so auszudrücken, achtet eben sehr auf den Unterschied zwischen dem Reichtum, der sich bei ihm ansammelt, und dem Reichtum, der anderswo landet. Das Wachstum, auch das kann man hier wieder festhalten, das Wachstum der Weltwirtschaft schlechthin ist ihm überhaupt kein Anliegen. Exklusiv am Weltmarkt verdienen, auf Kosten der anderen, das ist das Ziel. Und wenn dann der nationale Zuwachs für die Ansprüche des Staates, der ihn verbucht, zu gering ausfällt, wie das bei uns zurzeit der Fall ist, dann stehen Anstrengungen an, ganz gewaltige Anstrengungen, die nationalen Reichtumsquellen zu schützen und Fehlentwicklungen zu korrigieren. Und diese Diagnose gerät dann zu einer Selbstkritik der Nation, die es offensichtlich den Kapitalisten zu schwer macht, in und für Deutschland Arbeiter auszubeuten und Gewinne zu machen. Den Schutz der nationalen Reichtumsquellen organisiert der Staat offensiv, nämlich als Kampf um Anteile, um nationale Anteile am Weltgeschäft. Ein Zurück hinter die Globalisierung durch Protektionismus oder gar Abschottung vom Weltmarkt, das will keine der maßgeblichen Staaten. Also es mag zwar immer mal amerikanische Handelskriege mit Japan oder europäische Importbeschränkungen in diesem Gegeneinander der Nationen geben. Die mögen auch zeitweise ihren Dienst tun. Aber die moderne, heutige Devise lautet, dass der Sieg in der Konkurrenz das beste Schutzmittel ist, der beste Protektionismus ist. Und dieser Sachverhalt, dass hinter die Globalisierung geht es nicht zurück, wir müssen gewaltige Anstrengungen machen, um den nationalen Ertrag an dem global produzierten Reichtum zu sichern. Das ist, wenn man so will, die neue, in Anführungsstrichen, Sachlage, auf die sich die Globalisierungsideologie, die ich am Anfang zitiert habe, bezieht. Also diese dritte These jetzt, oder die dritte Abhandlung, sollte deutlich machen, worum es geht, wenn heute von den Herausforderungen der Globalisierung und den Notwendigkeiten darauf zu reagieren, so kommt es als Phrase daher, die Rede ist.